was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Hallo und herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche in diesem Freitag, dem 30. August. Wir haben für Sie wieder die Geschichten vorbereitet, die die Vorarlberger in dieser Woche am meisten interessiert haben. Außerdem war meine Kollegin wieder auf der Straße unterwegs und hat sich umgehört, aber dazu später mehr. Die Olympischen Spiele in Paris sind geschlagen. Aus Vorarlberger Sicht gibt die Goldmedaille von Segler Lukas Mehr vermutlich den größten Grund zu feiern. Aber nach den Olympischen Spielen heißt traditionell auch vor den Paralympics. Ich darf jetzt Olympiazentrum-Geschäftsführer Sebastian Mahnhardt bei mir im Studio begrüßen. Mit ihm spreche ich über die vergangenen Spiele, die bevorstehenden Paralympischen Spiele und die Betreuung unserer Topathleten. Herr Mahnhardt, Sie sind gerade erst aus Paris zurück von den Olympischen Spielen. Wie war es für Sie?
Es waren unglaublich viele Eindrücke, unglaublich viele beeindruckende Eindrücke. War immer rational bewusst, dass die Veranstaltung sehr groß ist, aber erst im Vorortsein, im direkt Erleben, kommt es wirklich ins Bewusstsein, wie gigantisch Sommerspiele eigentlich sind. Olympische Sommerspiele sind ja zusammen mit der Fußball-Weltmeisterschaft die mit Abstand größte Sportveranstaltung, die es gibt weltweit. Und da ist es schon sehr bewusst geworden, wie groß die Aufgabe ist, dass Athleten gut vorbereitet dort dann bei den Spielen stehen, wenn man sich überlegt, dass ich teilweise Wettkämpfe habe mit 500 oder 2000 Zuschauern und wenn ich dann ins Leichtathletikstadion in Paris gehe und es sind 60.000 Leute da, das ist ein Quantensprung.
Sie haben es gerade angesprochen, die Anzahl der Zuschauer. Wie war die Stimmung vor Ort, also unter den Fans auf den Tribünen?
Wir haben von der französischen staatlichen Sportinstitution gehört, dass 2 Monate vor den Spielen, dass sich da absolut niemand in Paris für die Spiele interessiert hat. Und dann schlagartig mit dem Beginn ist das Interesse massiv gestiegen. Es war keine einzige Veranstaltung nicht ausverkauft. Es war super aufbereitet im Sinne von Organisation, vom Zutritt und allem, Organisation von der Reise und von der Anreise zu den Wettkampfstätten. Sensationell organisiert, was die Animation angeht bei den Wettkämpfen selber. Die Stimmung war immer extrem gut und auch, würde ich sagen, relativ neutral. Es gab ja zum Beispiel in Brasilien, in Rio 16, das Thema, dass Nicht-Brasilianer ausgebuht wurden. Und das war in Paris absolut überhaupt nicht der Fall. Also es war immer alles ausverkauft, es war immer die Stimmung super, es sind immer alle angefeuert worden. Natürlich die Franzosen ein bisschen mehr, aber war einfach rundherum nur eine geniale Stimmung und vor allem eine sehr, sehr friedliche Stimmung. Also es war keine Bedenken irgendwo in Richtung Sicherheit, keine Bedenken, da könnten jetzt irgendwo Fangruppen aufeinanderstoßen und solche Dinge. Es war absolut 0,0 vorhanden. Also ein gigantisches, riesiges, fröhliches Sportfest.
Welche Sportarten konnten Sie sich denn live anschauen?
Wir waren zu dritt in Paris, um zu beobachten und haben uns ein bisschen aufgeteilt und haben im Team Handball, Leichtathletik, Kajakcross, Springreiten und Gewichtheben abgedeckt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also aus Vorarlberger Sicht oder eigentlich auch aus österreichischer Sicht für uns ein Mega-Erfolg war natürlich die Goldmedaille von Lukas Mehr. In dem Fall, Sie waren nicht vor Ort, aber wie haben Sie die Goldmedaille erlebt?
Ich habe Segeln vorher vergessen, aber ich habe es komplett falsch organisiert. Ich war am Tag in Marseille, wo das Medal Race dann nicht stattgefunden hat, weil zu wenig Wind war. Dann waren die Prognosen für den nächsten Tag sehr schlecht, was den Wind angeht. Und ich habe es auch schlecht organisiert gehabt, habe darum wieder zurückfahren müssen und habe dann den Olympiasieg im Hotelzimmer in Paris vor 3 Geräten, Ticker, Stream und Visualisierung mitverfolgt. Und habe dann die Goldmedaille mit Instant-Café im Hotelzimmer alleine gefeiert.
Sie kennen Lukas Mehr ja aus dem Olympiazentrum schon länger. Haben Sie nach der Medaille nochmal zusammen, also über den Sieg gesprochen oder auch mal zusammen gefeiert noch?
Gefeiert noch nicht. Die Empfänge für Lukas und die Lara finden kommende Woche statt. Aber wir haben natürlich uns ausgetauscht und gratuliert sowieso. Wir versuchen immer während dem Wettkampf, sprich jetzt während den Spielen, den Kontakt von verschiedenen Personen aus dem Olympiazentrum auf einen einzigen Kanal zu reduzieren, weil Athleten bei Wettkämpfen andere Dinge im Kopf haben. Und erst danach geht die Bandbreite auf und dort ist dann unglaublich viel kommuniziert worden.
Mhm. Wir haben im Vorfeld auch mit Katharina Romberg gesprochen. Sie hat sich sehr darüber gefreut, dass jetzt die Reiter auch bei Olympia dabei sind. Aus Ihrer Sicht, wie war denn die Olympischen Spiele für Vorarlberg?
Also wir müssen nicht lang diskutieren. Die erste Goldmedaille im Sommer nach 64 Jahren, irgendeine andere Einstufung als sensationell erfolgreich, ist einfach nicht haltbar. Mhm. Es war unglaublich lässig zu sehen, welche starken Leistungen mit dabei waren. Und das geht für mich weit hinaus über die Goldmedaille von Lukas und Lara. Extrem beeindruckend gefunden, den fünften Rang von der Ljubljana Biovesana mit der ganzen Geschichte, die dann im Nachgang auch ans Tageslicht gekommen ist. Es war eine unglaublich starke mentale Leistung und es war genauso von der Katharina Romberg, die nach der Teamquali, die nicht ganz so funktioniert hat, wie es eigentlich gewünscht war, dann so eine Einzelqualifikation zu reiten, einfach nur, glaube ich, 3 Tage später. Das war eine unglaublich starke Leistung. Und was ich schade finde, und denke ich auch, ist in der Wahrnehmung so ein bisschen ein Problem, Ben Bilstein und der David Hussel, sie sind unter den 20 besten Booten der Welt. Und eigentlich wird es irgendwie als Ziel nicht erreicht und Misserfolg verkauft, aber es ist eine unglaublich starke Leistung, auch diese Platzierung. Und bei der Julia Grabherr muss man einfach wirklich sehen, dass sie aus einer für Tennisspielerinnen unglaublich ungünstigen Verletzung herauskommt und da am Weg zurück ist und dann noch Pech mit der Auslosung hatte. Da wäre ich ganz, ganz weit weg von irgendeiner Form von das Negativ zu sehen.
Ja, Benjamin Bilstein war im Mai bei uns im Studio, das war kurz nach der EM, war eigentlich nur für einen Zwischenstopp im Ländle, danach geht es weiter zur nächsten Regatta und so weiter. Katharina Romberg hat von einem ähnlichen Wettkampfpensum gesprochen, Sie haben es jetzt gerade selber angesprochen, Julia Grabherr von einer Verletzung, spielt aktuell aber auch turnierisch, eigentlich gerade auf dem Weg zu den US Open. Ist das Wettkampfpensum vielleicht gerade in so einem Olympiajahr ein bisschen hoch, weil das Verletzungsrisiko in dem Sinn natürlich mit dem auch mitsteigt?
Also es hat so eine Großveranstaltung wie Olympia hat immer Auswirkungen auf einen Wettkampfplan, weil einfach da zentrale Wochen für viele Sportarten dann nicht zur Verfügung stehen. Man muss aber immer sehen, dass da ganze Systeme dahinter stehen. Das heißt, ich kann nicht einen Wettkampfplan vom einen Jahr auf das andere komplett umbauen. Wenn man es vielleicht, was am bekanntesten vielleicht oder am augenscheinlichsten ist, man kann das Hahnenkammrennen, kann man nicht jedes Jahr an irgendein anderes Wochenende schieben, weil da einfach ein ganzes System mit drin steckt. Darum glaube ich, dass es eigentlich absolut keine Option ist, zum Beispiel eine Wettkampfdichte in einem olympischen Jahr irgendwo zu verringern. Und es würde auch in gewissem Maße aus dem Rhythmus herausholen. Also natürlich ist die Belastung hoch, aber das sind Dinge, die man grundsätzlich weiß. Und von dem her weiß man eigentlich auch, dass es zum Beispiel extrem wichtig ist, sich frühzeitig zu qualifizieren, weil man dann sehr ausgewählt die Wettkämpfe dann auch mitnehmen kann und mit einem gewissen Energiepolster in das Jahr hineingehen kann. Und alles, was so auf den letzten Abdruck qualifiziert, ist dann energiemäßig und belastungsmäßig etwas schwieriger.
Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon mal über die nächste Olympiade gesprochen. Die wird dann 2028 in Los Angeles stattfinden. Sie sind ja in dem Fall schon voll in der Planung. Wie bei jeder Olympiade gibt es auch dort wieder Sportarten, die jetzt nicht dabei waren. Kommen einige dazu, es fallen einige weg. Neues sind dann Baseball und Softball, Lacrosse, Squash und Flag Football, also unter anderem sind noch mehr. Das sind jetzt keine typisch österreichischen Sportarten. Legt man da jetzt einen Fokus drauf, dass man da vielleicht ein paar Athleten schicken könnte? Wir haben ja die Damen Indians, die Hard Bulls, wir haben einige Baseballspieler, die auch im Nationalteam spielen, dass man da jetzt das mehr forciert.
Also ich muss ein kleines Veto einlegen. Im Flag Football sind wir insbesondere im Damenbereich sehr nahe an der Weltspitze. Mhm. Aber gerade da wird es auch spannend zu sehen, was im Damenbereich weniger das Thema, aber im Herrenbereich wechseln Spieler aus dem Football in Flag Football. Mhm. Also kann es zum Beispiel sein, dass NFL-Spieler wegen der Olympia-Perspektive in Flag Football wechseln. Darum sind bei allen diesen Sportarten sind quasi die Kräfteverhältnisse noch sehr, sehr, sehr unsicher. Muss im Moment ehrlicherweise einbekennen, dass ich nicht weiß, wo Baseball, Softball international, die österreichische Nationalmannschaft steht. Aber natürlich wird es so sein, dass man schon über diese 4 Jahre in den Sportarten, wo es Strukturen gibt, wo es eine Qualifikationschance gibt, dass man dort schon mehr Augenmerk drauf legen wird als in den letzten Jahren.
Können Sie uns aber kurz schnell erklären, wenn wir jetzt eben von Olympia 2028 reden, von 2032 eigentlich schon in Brisbane. Wie genau schaut das jetzt für Sie aus nach der Olympiade, ist in dem Fall ja vor der Olympiade?
Genau. Wir beschäftigen uns schon seit ungefähr 2 Monaten mit Leuten, die vielleicht für Brisbane 32 in Frage kommen, weil für Los Angeles 28 sind eigentlich alle Kandidaten schon da. Da wird niemand überraschenderweise neu dazukommen. Und da laufen auch die ganzen Unterstützungs- und Betreuungsstrukturen schon. Weil im Grunde genommen muss man davon ausgehen, es variiert je nach Sportart etwas, aber so Leute müssten irgendwo zwischen 20, bisschen älter vielleicht, und 30 dort auch so im Kern in der Altersbandbreite sein. Das heißt, dass ein 28-Jähriger für Brisbane 32 ist jetzt 20. Das heißt, wir müssen uns im Moment sehr viel beschäftigen mit Leuten, sage ich jetzt, in der Altersbandbreite zwischen 14 und 20. Das sind die, die neu zu den Bestehenden dazukommen könnten.
Also die Olympischen Spiele in Paris sind jetzt vorbei. Was nimmt man jetzt so kurz nach dem Ende direkt mit an Schwung?
Sehr viel. Und ich finde, es geht eine Entwicklung weiter, die für mich irgendwo mit der Bronzemedaille von Bettina Blank in Tokio angefangen hat. Und ich sage so, vorher sind Vorarlberger eigentlich auf so solche Großveranstaltungen gefühlt immer mit dem Zugang gegangen. Ich bin, keine Sorge, ich bin gleich wieder weg, es macht kein Theater um mich. Und mit der Sommermedaille von der Bettina, die immerhin die erste seit Atlanta war, ist irgendwo das Selbstverständnis etwas anders geworden. Ich bin zu Recht da, ich habe mich qualifiziert, ich gehöre hierher, ich kann auch hier erfolgreich sein, auf der größten Sportbühne, die es gibt auf der Welt. Und davon haben sich andere etwas anstecken lassen. Ich glaube, dass Vorarlberg jetzt mit einer anderen Selbstverständlichkeit, mit einem anderen Selbstbewusstsein zu solchen Veranstaltungen hingehen. Und dann ist natürlich, wenn dann noch eine Goldmedaille, die erste für Vorarlberg seit 64 Jahren, dann ist das noch einmal mehr der Beweis dafür, hey Leute, das geht, das funktioniert, das kann ich auch. Und das gibt, glaube ich, unglaublich viel Energie insgesamt für den Sport in Vorarlberg, dass ich weiß, ich kann diesen Weg gehen und ich kann da erfolgreich sein.
Jetzt ist Vorarlberg oder Österreich generell ja ihre Skination. Gilt das auch für die Zuseher zu Hause oder das Verständnis der Vorarlberger, dass man sagt, okay, wir können auch Sommer?
Klar, also es ist auch Vorarlberg ja durchaus ein Wintersportland. Es sind Sportarten im Sommer in aller Regel so auch, dass es viel mehr Nationen sind, die in diesen Sportarten dann auch wirklich unterwegs sind. Was es dann doch etwas schwieriger macht, bis an die Weltspitze vorzustoßen. Und da jetzt wirklich noch einmal den Nachweis zu haben, hey, das geht, das funktioniert, das ist unglaublich viel wert.
Sie haben jetzt gerade den Maxi Taucher angesprochen, der ist aber in dem Fall auf der Liste schon für Los Angeles dann und wahrscheinlich auch für Brisbane.
Ja, also wir sind seit meinen 2 oder 3 Jahren mit ihm im Austausch unterstützen, mit einigen Leistungen, und waren auch im Hintergrund mit dabei mit der Ausbildungslösung, die er gefunden hat. Ich glaube, dass da wirklich alle Rahmenbedingungen da sind und natürlich er sein Talent auch hat und auch die Persönlichkeitsstruktur dafür, dass er den Weg machen wird.
Wie viele Parathleten werden aktuell im Olympiazentrum betreut?
Neben Maxi leider niemand.
Okay. Und wie steht es um den Parasport in Österreich generell?
Muss ich ehrlicherweise einbekennen, bin ich aktuell etwas zu wenig informiert. Ich meine, dass die österreichische Delegation für die Paralympics um die 20 Athletinnen und Athleten stark ist. Ich glaube, dass der Parasport in Österreich über die letzten Jahre etwas an Terrain verloren hat. Das doch früher gibt es zum Beispiel ganz legendäre Vorarlberger Monoskifahrer, dass vielleicht dieses Niveau nicht mehr ganz da ist.
Okay. Wenn wir uns jetzt was wünschen könnten, glauben Sie, dass es für die Aufmerksamkeit, ganz speziell für den Parasport, besser wäre, wenn man die Events einfach mehr verzahnen würde?
Das kann sehr gut möglich sein, weil es ist doch, sagen wir, Paralympics finden ja in den gleichen Sportstätten, am gleichen Ort, aber einfach mit einer Woche oder 10 Tagen Abstand statt. Und man merkt schon, dass mediale Aufmerksamkeit viel geringer ist, dass die Zuschauerzahlen viel geringer sind. Vielleicht wären inklusive Spiele, wo sozusagen im gleichen Zeitraum, zum Beispiel an einem Leichtathletiktag am Vormittag finden 4 Disziplinen von nicht versehrten und eine versehrten Disziplin statt. Sowas könnte vielleicht schon eine Überlegung sein. Macht aber die Ausrichtung von Spielen wieder viel schwieriger, weil natürlich dann noch einmal eine größere Personenzahl dann irgendwo unterzubringen und zu versorgen und zu organisieren ist.
Ja. Der deutsche Weitspringer Markus Rehm dominiert eigentlich seit Jahren das Feld, ist mit seinem Weltrekord, das sind 8,72 Meter, nur 20 Zentimeter unter dem von nicht versehrten, aber mängelt oft, dass er zu wenig Konkurrenz hat. Gäbe es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, dass man den Sport einfach inklusiver macht?
Ich glaube, es sind ethisch sehr diffizile Diskussionen, wo ich ehrlicherweise nicht über die Kompetenz verfügt, da mir selber irgendwo einbilden zu können, dass ich da wirklich eine Entscheidung treffen könnte oder einen relevanten Input habe. Ich weiß nicht, es sind sehr, sehr diffizile Diskussionen, genauso was zum Beispiel nach Geschlechtsumwandlungen und solche Dinge, die, glaube ich, wirklich wissenschaftlich zu lösen sind, immer mit der Überlegung, bleiben die Wettkämpfe fair? Das müsste eigentlich die oberste Prämisse sein.
Mhm. Kommen wir jetzt zur Arbeit im Olympiazentrum selber. Es kommt natürlich nicht jeder Athlet mit einer Medaille nach Hause. Für viele verlaufen die Spiele nicht ganz nach Vorstellung. Wie werden solche Athleten denn betreut, wo es denn weniger am sportlichen Erfolg, also wo sportliche Probleme, sondern vielleicht einfach mental denn angeschlagen sind?
Also das eine Thema ist, dass wir grundsätzlich bei der Formulierung von Zielsetzungen gemeinsam mit Athleten in keinster Weise über Ergebnisse reden. Uns geht es immer um die Leistungsentwicklung und um die Zusammenarbeit. Was jetzt dann bei der Leistungsentwicklung an Ergebnis herauskommt, wir freuen uns über alles, was passiert, aber wenn es irgendwo nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat, athletenseitig oder auch von uns irgendwo Hoffnungen da waren, dann heißt es ja nicht, dass jemand ein schlechterer Mensch ist. Also da kriegen Athleten auch null Druck in irgendeiner Form von uns. Dass man dann natürlich, wenn es jetzt irgendwo vielleicht nicht so toll gelaufen ist, glaube ich nicht, dass man da irgendwie mit einem anderen Augenmerk oder mit anderen Zugängen auf Athleten zugeht, weil es eigentlich immer der gleiche Zugang ist, die Überlegung, was passiert als nächstes. Mhm. Und damit ist zum Beispiel bei einer Verletzung oder bei einer Niederlage, gibt es keine Sekunde, schade, dass das nicht, sondern okay, sachlich das Thema nehmen und was sind die ersten Schritte, die nächsten Schritte. Und ja. Darum glaube ich nicht, dass da einen anderen Umgang gibt.
Beim Leistungssport geht man jetzt eigentlich schon die letzten Jahre weg vom rein nur dem athletischen Training. Man spricht immer mehr von mentalem Coaching auch. Wie wichtig ist das aus Ihrer Sicht?
Absolut wichtig, wobei wir sehr stark Wert darauf legen. Wir sind als Olympiazentrum vom Österreichischen Olympischen Komitee in 5 Disziplinen qualitätsgesichert und zertifiziert. Und uns ist sehr wichtig, dass da nicht eine Disziplin wichtiger ist als die andere. Also nicht die Sportwissenschaft wichtiger als die Physio, Ernährung, Psychologie und Medizin braucht es alles, hat alles seine Daseinsberechtigung. Sind Disziplinen dabei, die vielleicht etwas älter sind, es sind vielleicht manche etwas neuer und jünger, und da spreche ich gerade Ernährung und Psychologie an, die vielleicht noch nicht so viel wissenschaftliche Geschichte haben wie die anderen Disziplinen und die darum vielleicht in einer allgemeinen Aufmerksamkeit an Stellenwert etwas weiter zurückgereiht sind, was es aber bei uns nicht sein soll.
Beim Pressefoyer haben Sie gesagt, dass man mit dem Olympiazentrum jetzt anpacken muss, um die Erfolge auch künftig feiern zu können. Gibt es da schon konkrete Pläne oder sind da schon, ist da schon die Umsetzung dran?
Also wir haben eine Geschichte im letzten Olympiazyklus schon umsetzen können, die, glaube ich, sehr wichtig ist, auch für die Zukunft. Alles, was bei uns passiert, ist wissenschaftsbasiert, ist evidenzbasiert. Und wir konnten ein Kompetenzzentrum Wissenschaft einrichten, das sich einerseits um das aktive Wissensmanagement kümmert, sprich neues Wissen hereinholt und verteilt und andererseits Fragen, die aus dem Team aufkommen, klärt. Das ist zum Thema Know-how ein riesenwichtiger Schritt gewesen. Es gibt zwei andere Schritte, die ich glaube sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist das Fortführen des Fachverbandsentwicklungsprozesses, den das Land bzw. das Sportreferat führt, weil eine der Stoßrichtungen sein muss die weitere Professionalisierung der Landesfachverbände. Die andere Stoßrichtung, und das trifft genau das, was wir vorher angesprochen haben mit Kandidaten für 2032, das ist eine Weiterentwicklung in der Umfeldbetreuung für Nachwuchsathleten, die leistungsorientiert unterwegs sind. Das betrifft genau diese Gruppe der 14- bis 20-Jährigen, wo es mit dem Nachwuchskompetenzzentrum schon sehr gute Schritte und Entwicklungen gegeben hat, wo ich aber glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch viel mehr auch Möglichkeiten haben müssen, dort Leistungen zu erbringen. Es geht immer um den gleichen Zusammenhang. Athleten müssen gesund bleiben. Nur wer gesund ist, kann strukturiert und nach Plan trainieren. Jede Unterbrechung wegen Verletzung oder Erkrankung ist negativ. Und nur wenn ich strukturiert trainieren kann, kann ich meine Leistungsfähigkeit steigern. Und nur wenn ich leistungsfähig bin, können auch Erfolge passieren.
Die Olympischen Spiele waren jetzt für viele Athleten sicher das Highlight des Jahres, aber wir gehen eigentlich schon in großen Schritten auf den Start der Wintersaison zu. Die Wintersportler sind jetzt teilweise schon im Schneetraining. Gibt es für Sie überhaupt, also für das Olympiazentrum überhaupt, Zeit zwischen den Saisonen?
Zeit zwischen den Saisonen haben wir nicht. Wir sagen immer, wir haben einen 365 Tage im Jahr Betrieb mit zwei Ausnahmen. 24. Dezember Nachmittag und 31. Dezember nachmittags. Natürlich ist seit irgendwann im April, je nach Athlet immer unterschiedlich, aber seit irgendwann im April läuft überall das Sommertraining für die kommende Wintersaison. Und da können wir ein bisschen früh ein Fazit zu ziehen, aber wir können sagen, es ist alles gut gegangen. Es hat sich niemand verletzt. Es ist jeder gesund und fit und wie Sie gesagt haben, die ersten sind schon wieder auf Schnee in Übersee, in Chile, glaube ich, wenn ich richtig bin. Und die, die nach Neuseeland gehen, die fliegen, glaube ich, am Wochenende. Das ist so der erste große Brocken für den Winter, für uns ist heuer mal erledigt.
Aber das heißt, das Sommerloch gibt es auch ohne Olympische Spiele eigentlich nicht?
Nein, durch die vielen unterschiedlichen Sportarten geht es eigentlich das ganze Jahr Vollgas durch.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben es vorhin mal angesprochen, Olympia, die Sportarten ändern sich dann je nach Austragungsland. Wenn Sie sich jetzt eine Sportart wünschen dürften im Olympiakalender, welche hätten Sie denn gerne?
Oh, das ist eine wirklich schwierige Frage. Wenn man es jetzt ganz frech einfach mit Blickwinkel Erfolgschancen betrachten würde, dann wäre unglaublich wichtig, dass Radball olympisch wird.
Dankeschön.
Danke.
Das Gespräch mit Sebastian Mannhardt wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Und jetzt die Geschichten, die die Vorarlberger in dieser Woche am meisten interessiert haben. Hier sind die V-Plus-Charts.
Der Ausbau von Photovoltaikanlagen verursacht an der Bregenzer Ach starke Wasserschwankungen, die die Fische gefährden und die Fischerei beeinträchtigen. Diese sogenannten PV-Schwalleffekte entstehen durch kurzfristige Abschaltungen von Wasserkraftwerken bei Überproduktion. Zusätzlich verschlechtern geringe Restwassermengen und Schadstoffe die Gewässerqualität. Lösungen werden aktuell erarbeitet. Die Wiedereröffnung der Silvretter Hochalpenstraße bleibt ungewiss, da Experten widersprüchliche Prognosen abgeben. Während einige Verantwortliche optimistisch auf eine baldige Öffnung hoffen, gehen andere von einer längeren Sperrung aus. Einig sind sich alle, dass das Wetter der entscheidende Faktor ist. Nach einem Felssturz müssen 25.000 Kubikmeter Material abgetragen und eine neue Straße angelegt werden. Obwohl die Arbeiten voranschreiten, bleibt das Risiko weiterer Steinschläge bei Regen hoch. Eine Öffnung ist frühestens Ende September möglich, aber nur bei anhaltend trockenem Wetter. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt gegen den ehemaligen Bürgermeister von Siebratsgfäll, Konrad Stadelmann, wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt im Zusammenhang mit dem Bau der Luxusalpe Krähenberg. Es besteht der Verdacht, dass der Bau ohne gültige Genehmigung und unter Umgehung von Gesetzen durchgeführt wurde. Der Fall wurde durch eine Untersuchung der Volksanwaltschaft aufgedeckt. Stadelmann drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 5 Jahre Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Und am Montag stürzte ein Kleinflugzeug nahe Brand ab, wobei der erfahrene Pilot Gianluca V. ums Leben kam. Die Einsatzkräfte fanden das Wrack am Dienstagmorgen. Gianluca V., seit 1999 Pilot, hatte umfangreiche Flugerfahrung weltweit gesammelt. Die genaue Ursache des Absturzes ist noch unklar, es wird jedoch ein Problem mit der Sauerstoffversorgung an Bord vermutet. Der tragische Verlust sorgt für große Trauer im Fliegerclub.
Weiter geht es mit der Umfrage der Woche. Meine Kollegin Miriam Mayer war wieder auf der Straße unterwegs und hat mit ihrem Mikro die Meinungen der Vorarlberger eingefangen.
Braucht es in Vorarlberg eine Straßenbahn? Dieser Frage gehe ich für die Umfrage der Woche diesmal in Dornbirn nach.
Also ich finde es eigentlich ganz cool, so wie in Innsbruck oder so. Ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee. Kann man schon machen.
Fährst du viel Öffis? Würdest du finden, das wäre eine Ergänzung, was bei uns noch braucht?
Ja, weil Buspläne oder halt Buslinien sind nicht so gut bei uns. Ich würde schon finden, dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist. Also jetzt im Alter fahrt man mit dem Auto, weil aber Buspläne sind nicht so gut bei uns.
Ja, gerade die Verbindung nach Lustenau ins Industriegebiet Nord, das hätte eine gute Verbindung finden, weil die Senderstraße ist sehr eng. Und ich wäre auch dafür, dass man die Senderstraße nicht breiter macht, sondern piept, wie sie ist. Und aber dafür eine Straßenbahn wäre natürlich gut, dass gerade der Berufsverkehr gut ankommt für die Leute, die da die nicht arbeiten.
Ich wäre dafür. Ich finde es umweltfreundlich und Straßenbahn ist, finde ich, eigentlich, hätte man es schon lange machen sollen. Anscheinend hat es einmal eine gegeben von Lustenau nach Dornbirn, aber das war vor meiner Zeit.
Ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil ich nicht genau wüsste, welchen Zweck würde jetzt die Straßenbahn zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, die es bisher gibt, noch zusätzlich erfüllen, weil auch letztendlich das Rheintal sehr schmal ist. Ich kenne zwar aus Großstädten in Deutschland Straßenbahnen, aber da ist eine ganz andere Infrastruktur. Insofern, ja, ob ich es begrüßen würde, kann ich momentan nicht so genau sagen. Würde momentan aber Aufwand nutzen, in keinem gesunden Verhältnis sehen.
Ich denke schon, ist schade, dass es da nicht mehr geht, ja. Ich finde das eine gute Idee, von mir aus, ja.
Nutzen Sie viel die Öffis? Denken Sie, das wäre eine gute Ergänzung?
Ja, wäre eine gute Ergänzung, ja. Ich habe ja das Klimaticket, ich fahre also viel öffentlich und ein Tram ist halt so, dass da viele Leute auf einmal können, wo man kann bewegen, oder?
Danke, Miriam. Und das war es auch schon wieder für diese Woche. Im Anschluss folgt noch der Blick aufs Wetter mit der Vorschau fürs Wochenende. Ich hoffe, wir dürfen Sie auch nächste Woche wieder zu Vorarlberg live begrüßen, um 17 Uhr bei Ländle TV und Volat.de. Bis dahin, machen Sie es gut und einen schönen Abend.
Guten Tag und willkommen beim Wetter. Badewetter erwartet uns am Samstag, denn es bleibt schwülwarm. Mit der Sonne bilden sich allerdings Haufen Wolken, diese breiten sich aus und schatten die Sonne nachmittags vielerorts ab. Regen bleibt aus. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad. Am Sonntag bleibt es sonnig, sehr warm und schwül. Am Nachmittag kommt es stellenweise zu Gewittern bei Höchsttemperaturen von 30 Grad. Auch am Montag wird es schwülwarm mit vereinzelten Regenschauern im Bergland. Die Höchstwerte liegen bei 29 Grad.